Herzlich willkommen im Dekanatshaus, heute wieder auf ein halbes Bier, diesmal mit Werner Greifeneder. Werner, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Servus, Reinhard.
Wir haben uns heute schon was gegönnt, ein Hofbräuhaus Traunstein, ein helles, ein sogenanntes, liebevoll genanntes Hofei.
Ja, Hofei, ein sehr gutes Bier.
Du hast es mitgebracht bzw. empfohlen, deswegen, weil du es selber ausschenkst. Und zwar seit
Samstag, seit 1. Mai. Im Burgcafé in Dittmoning.
Seit Samstag, Burgcafé in Dittmoning ist wieder geöffnet. Erstes Resümee. Werner, wie waren die letzten 2 Tage?
Fantastisch.
Trotz Regen?
Trotz Regenwetter, Gott sei Dank hat es geregnet, sonst hätte es mir nur mehr die Tiere eingeregnet. Ich bin sehr happy.
Du bist zufrieden, entspannt und die ersten 2 Tage sind gut vorübergegangen.
Und ich bin jetzt froh, dass ich heute Morgen zu habe. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen fangen, wieder neue Strudel produzieren und einkaufen gehen, was vorbereiten für den nächsten Tag.
Du bietest an, natürlich jetzt Corona-bedingt, nicht im klassischen Sinne eines Cafés oder eines Restaurants oder einer Gastro-Möglichkeit, sondern ich habe gesehen ein Bild, wo du aus dem Fenster rausschaust.
Genau, ich habe quasi ein Fenstercafé. Kannst du bei mir einen Kaffee holen, einen Apfelstrudel, ein Bowidl-Buchtel.
Wie nochmal ein?
Eine Bowidl-Buchtel.
Ein Bowidl-Buchtel?
Ja.
Okay, kann interessant sein. Kann man es dann holen, to go sozusagen? To go.
Und dann kannst du dir im Burghof oder außenrum auf der Grundfläche gemütlich machen und das dann zu dir nehmen. Weil bei mir auf der Terrasse ist das Corona-bedingt leider nicht möglich. Aber hoffentlich bald wieder.
Auf deinem Grundstück, da geht nichts, aber zum Mitnehmen und dann sucht man sich ein schönes Plätzchen.
Wo es sehr viele davon gibt auf der schönen Burg.
Die Burg zu Tittmoning, deine neue Heimat sozusagen.
Genau so ist es.
Essen schafft Heimat, Essen verbindet. Heute werden wir über das Thema auch noch genauer reingehen. Aber Fast Food ist to go, können wir sagen. Du bietest Edelsnacks an zum Mitnehmen.
Das war heute gut, das nennen wir so.
Edelsnacks bei Werner Greifeneder. Ja, Werner, du bist ja wie der Zungenschlag hier auf Rät, bist du jetzt kein Hiesiger. Formulieren wir es mal vorsichtig. Du bist jetzt kein Hiesiger, keiner aus dem Landkreis Altötting oder aus dem Robtal. Du bist aber auch kein Preisnet.
Gott sei Dank.
Aber uns doch sehr nahe und doch entfernt. Der Zungenschlag österreichisch gefährdet.
Salzburgerisch, um genau zu sein.
Ein Salzburger.
Ein Stierwascher.
Ein Stierwascher, was?
Sagt man so, so nennt man den.
Die Salzburger?
Ja.
Was hat es mit dem Stierwascher jetzt dann?
Das ist zurückzuführen auf die Bauernkriege. Da haben doch einmal die Bauern die Erzbischöfe in Salzburg belagert und wollten ihnen nichts mehr geben, weil die Steuern so hoch gehalten haben. Und dann haben die Erzbischöfe einfach immer den hinter der Mauer quasi den Stier, den sie noch gehabt haben, haben sie immer jeden Tag anders angemalt und damit sagen wir, wir haben ja nicht genug zum Essen. Lasst uns in Ruhe. Die haben den Stier dann jeden Tag gewaschen, deswegen da kommt das her, der Stierwascher.
Stierwascher, wieder was gelernt. Wir sind uns ja gar nicht so weit entfernt.
Nein, wir sind ganz, ganz nah. Es ist natürlich eigentlich nur der Fluss. Und es war auch nicht immer so. Tittmoning hat zu Salzburg dazu gehört, eigentlich ganz lang, bis ja. Anfang 19. Jahrhundert.
Du bist jetzt als Koch ja geboren. Ich habe dich vorher gefragt, hast du mal einen anderen Berufswunsch gegeben? Und da war eigentlich keine lange Überlegung.
Nein, nie. Ich wollte immer Koch werden.
Ist das so in der Familie drin?
Ja, die Oma hat natürlich immer, das ist in jeder Familie drin, die Oma und die Mamas, die kochen immer und ich war halt dann immer da, was zu essen, weil ich einfach so gerne esse. Da haben wir gedacht, ich will kochen, aber was zum Essen.
Okay, du tust gerne essen, jetzt nicht gespannt. Also Koch war der Berufswunsch. Jetzt die Lehrzeit.
Lehrzeit 3 Jahre.
Eine harte Zeit.
Ja, eine sehr harte. Viele Entbehrungen, immer am Wochenende arbeiten, 12, 13 Stunden Tage, ist ein harter Job.
Die anderen gehen feiern, du gehst zum Arbeiten.
Genau. Also gefeiert haben wir, aber halt dann woanders halt. Also halt zu einer anderen Zeit.
Immer zeitversetzt.
Immer zeitversetzt, genau.
Und die Schichtlerei auch, kommt auch dazu, gell?
Kommt auch dazu, aber das nimmt man in Kauf.
Hast du in Salzburg gelernt?
Ich habe in Salzburg gelernt im Stift St. Peter.
Eine gute Adresse,
eine gute Adresse, natürlich. Direkt so hierbei bei der Festung bei St. Peter eben.
Die Ausbildung, eine harte Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Das Klischee, in der Küche geht es laut zu, der Küchenchef schreit oder kommandiert, wie so in
einer... Ja, wenn man jetzt in so einer riesen Küche stehst mit 20, 30 Leuten, in der Küche köche, es ist laut, es dampft, es ist einfach immer ein lautes Klima. Da muss man einmal schreien, damit es dir am letzten Ende auch noch hören. Das ist halt laut. Das lernt man dann schnell damit umgehen. Ist nicht schlimm.
Ist nicht schlimm. Schüttelt man ab, wenn man rausgeht?
Ja, da trinkt man dann gleich mal eine halbe und geht das.
Also irgendwie Alternativen hätte es nicht geben.
Schon, natürlich. Aber ich wollte, also wir haben auch meine Eltern, haben mir davon abgeraten und gesagt, das ist schon ein harter Job, da musst du ständig hackeln, wenn die anderen feiern und so weiter. Verdiene das am Anfang auch nicht sonderlich viel. Für Arbeit wenig Geld. Ist keine gute Idee, Werner, haben sie gesagt.
Keine gute Idee. Ja. Und trotzdem hast du es gemacht. Und jetzt im Nachhinein, du bist jetzt seit, ja, lass mal ein bisschen rechnen, seit über 20 Jahren bist du in der Branche tätig.
Ja, genau. Hab's nie bereit.
Hast du nie bereit?
Nie. Ich habe immer was zu messen.
Ach so. Also ganz praktisch gedacht. Von Salzburg jetzt nach Tittmoning, das können wir uns vorstellen. Aber der Weg von Salzburg nach Tittmoning hat mehrere Stationen.
Ja, ich wollte halt immer mal die Welt anschauen. Ich habe immer gedacht, Salzburg ist so schön, vielleicht gibt es irgendwo ein schönes Platzl. Oder da muss man was anderes geben.
Ja, wo bist du denn hingekommen? Verzeih mal.
Ich bin dann gleich mal nach England gegangen. Wir haben es immer gesagt, wenn du wirklich was lernen willst, dann musst du weggehen für Österreich. Dann schaust du mal, was die Deutschen machen, die Engländer, die Amerikaner, was du halt hinmachst, da gehst du hin.
Dann war die erste Station England.
Ja, weil in der Schule war ich so faul und habe das Englisch nicht gescheit gelernt und habe gedacht, das gehe ich mal nach England, damit ich das Englisch besser lerne, damit ich dann nach Amerika gehen kann. Das war eigentlich der Plan.
Bleiben wir mal zuerst in England, also in London.
Ein bisschen nördlich von London, in Henley, das ist an der Themse, also nicht weit weg, aber so eher im ländlichen Bereich, so quasi im ländlichen Speckgürtel von London war ich.
Ja, haben Sie die da verstanden? Ich meine, jetzt das Hochdeutsch,
ja, das war jetzt ein Restaurant mit österreichischem Küchenchef, der hat schon mit Deutschkindern, was jetzt wieder für meinen Plan Englisch zu lernen nicht so förderlich war. Weil der dann mit mir wieder Deutsch geredet, also österreichisches Deutsch geredet hat. Aber ich habe da trotzdem was gelernt.
Aber die Küche, war das dann so klassische englische Küche?
Ja, ich liebe das. Fish and Chips.
Ach, das ist ja unvorstellbar.
Ah, das ist gut. Fischstäbchen mit Pommes, das ist gut. Gute Kombination.
Ja, aber komm, Werner, sei ehrlich.
Ja, mir ist dann schon doch scheider Schweinsbraten dabei. Das entspricht mehr so unserer Kultur und unserem Geschmack auch. So okay. Die nördlichen Kulturen, die haben dann ein anderes Geschmacksbild.
Hat es da so ein Aha-Erlebnis gegeben im Speckgürtel Londons?
Ja, die Minzsoße. Die Minzsoße zum Beefsteak war mir am Anfang ein Graus und schmeckt aber total gut. Also wenn du mal eine Weile in London oder in was am Landen bist, wo es immer trüber ist und regnet, eigentlich regnet es immer. Oder es ist immer bewölkt.
So eine Minzsoße. Ich kenne es jetzt von Asterix Obelix her.
Ja.
Muss man sich so vorstellen?
Ja, das schmeckt einfach nach Minze halt. Das ist einfach so was schönes Fruchtiges zum Fleisch dazu, das passt. Aber das schmeckt nur dort gut. Ich habe das dann mit einem Horn nachgekocht, hat es mir nicht geschmeckt. Das ist vielleicht auch so ein kulinarisches Rätsel. Warum ist eine Minzsoße in England gut und genau die gleiche in Österreich oder wo auch immer anders halt nicht?
Also ein Tippwunding wird es nicht geben.
Eine Minzsoße?
Ja.
Na, wahrscheinlich nicht.
Na, wahrscheinlich nicht. Dann war der Plan, wer London schafft, schafft auch Amerika.
Ja, dann habe ich mich in Amerika beworben, in Colorado, in Florida und in New York. Und alle drei Gespräche sind eigentlich ganz positiv verlaufen und dann habe ich mich nicht getraut. Dann habe ich mir gedacht, nämlich vor England, fährst du über den Kanal um bis in Frankreich, bis gleich daheim. Aber Amerika, da auf der anderen Seite drüben, das mache ich dann später irgendwann, habe ich mir gedacht. Also, habe ich halt dann nicht mehr gemacht, aber war dann auch nicht so schlimm, habe dann was anderes gemacht.
Die USA waren noch nicht reif für dich.
So kann man es auch sagen, ja.
Formulieren wir es mal so. Du bist dann wieder zurück.
Bin dann wieder zurück nach Österreich.
Nach Österreich?
Hab dann Saisonen gemacht in Tirol. In Österreich gehen wir dann als Koch eher so nach Westösterreich, Tirol, Vorarlberg in die Skigebiete im Winter. Da gibt es einen Haufen Arbeit. Skifahren da auch gern. Da bin ich vor allem hingegangen, aber da kann ich das, da was am liebsten tun, nämlich essen und Skifahren.
Auf der Almhütte hast du gearbeitet dann?
Genau.
In einem Betrieb.
In einem Betrieb von Almhütten. Da haben wir tagsüber die Kasnocken rausgeschossen und am Abend haben wir so ein bisschen gehobener gekocht und dann sind wir mit den Ski runtergefahren ins Steuer von Bier und dann halt dann leider danach zu Fuß wieder aufgegangen. Aber es war auch schön.
Es war schön.
Es war halt fit.
Saisonal bedingt.
Natürlich, im Sommer waren wir auch da, haben wir dann Schwammerl gesucht, dann haben wir gelernt, wie man das, was direkt von der Haustier wächst, verwerten kann. Was man da so weiß, gibt so Berg- und Wiesenkräuter und Blärmen und Farnen, was man alles essen kann. Das war interessant.
Zweites Standbein, so mit diesen Kräutern, mit dem regionalen, saisonalen. Ist sowas entstanden, so die Liebe dazu?
Ja, mich interessiert einfach alles, was man essen kann. Und wenn es direkt vor der Tür wächst, ist es natürlich nur besser, weil ich bin ja auch noch faul.
Faul ist auch.
Ja, also gerne faul, sagen wir so.
Gerne faul.
Fauler Koch ist ja jetzt nicht so, das passt jetzt nicht zusammen, es ist ja schon auch viel Arbeit. Du musst schon sehr fleißig sein und konsequent und bereit zu leiden, also leidenschaftlich, sonst geht das ja nicht.
Aus dem Tiroler Eck, aus dem österreichischen Heimatland, ging es dann, soweit ich jetzt halt informiert bin, ins Deutsche über, Richtung Berlin.
Nein, bin ich nochmal am Fluss gefahren, mal kurz auf der Rhön in Frankreich, auf der Donau und das war sehr schön. Da ist man immer unterwegs, bleibt jeden Tag stehen, kann man ein bisschen spazieren gehen, nicht so stressig wie auf Hochsee. Und dann hat es mich irgendwann, dann war ich wieder in Tirol, auf Wintersaison, da habe ich dann irgendwie einen Koch kennengelernt, also vom Tiroler Verband, und der hat dann gesagt, ich suche da einen Koch in Berlin in der österreichischen Botschaft, schau dir das einmal an. Und dann bin ich da hingeflogen und habe mir das angeschaut und dann bin ich halt 4 Jahre dort geblieben.
In der österreichischen Botschaft?
In Berlin, genau. Da habe ich dann 4 Jahre lang gekocht. Also quasi für den Missionschef, dessen Aufgabe es ist, unsere Kultur, unsere wirtschaftlichen Interessen etc. zu vertreten, sondern nicht mehr viele Gäste.
Staatsbesuche?
Natürlich auch Staatsbesuche und auch viele, viele Kunstschaffende, Künstler, Musiker etc.
Wer wählt denn dann die Menüfolge aus?
Also ja, ich gemeinsam mit dem Botschafter. Man kontaktiert dann meist das Pressebüro oder das Büro von dem Gast und fragt dann, ja, was mag er denn gern? Gell? Und dann überlegt man sich was.
Also jetzt machen wir ein Beispiel, ein Staatsbesuch aus einem afrikanischen Kulturkreis oder aus einem asiatischen Kulturkreis kommt, versucht man dann eben afrikanisch oder asiatisch
zu kommen? Nein, wir brauchen österreichisch natürlich, wir wollen ja unsere Kultur schon näher bringen.
Schon.
Aber ich frage jetzt erst nach, ob er vielleicht lieber ein Fisch isst oder Fleisch oder vegetarisch oder sowas.
Nein. Und das hat immer gut funktioniert?
Ja, also ich habe da nie Klagen gehört. Er sagt, ja, das habe ich eine Weile gemacht. Also, wenn es einem nicht schmeckt, dann sagen sie es schon. Also, es geht auch dazu, dass es vielleicht immer nicht schmeckt oder mal versalzen ist oder zwangsalzen oder so, das kann schon mal vorkommen.
Hast du Rückmeldung bekommen?
Ja, aber die waren eigentlich immer durchwegs positiv. Also eigentlich die ganze, eigentlich immer. Also ab und zu ist einmal nicht so, aber dann verbessert man sich oder dann hat man halt einmal nicht so einen guten Tag, das kommt einmal vor.
Berühmte Persönlichkeit, für die du gekocht hast?
Ja, einige natürlich, sehr viele. Mhm. Ja, das sage ich jetzt doch nicht natürlich.
Ne? Okay, jetzt halt.
Für den Gauck oder für den Genscher, also so die, was halt in Berlin zu der Zeit waren oder einer gefragt waren, die bei Staatsbesuchen dann oft dann bei so Banketts einfach als Gäste da sind, weil es immer ein positives Feedback zurückkommen und da entstehen dann immer schöne Gespräche. Immer dann, wenn du die Leute mit Essen glücklich machst, dann sind die ganz bei einer selber und dann entstehen ganz großartige Gespräche.
Also willst du einen Menschen glücklich machen, kochen für ihn.
Ja, genau. Wenn der dann glücklich ist und bekocht ist, dann unterhalte ich mich mit dir gern. Dann kann es einmal länger dauern. Kann man dann vielleicht dann einmal was rund miteinander trinken oder einfach mal irgendwo vom Kamin sitzen und bleibt schauen und halt einfach irgendwas reden, dann fällt das so leicht.
Wir kriegen keine Geheimnisse raus, nehme ich an.
Bei wem? Bei wo? Bei mir?
Ja.
Ja, natürlich, wenn man da mit den Leitern vielleicht einmal beieinander guckt und dann rutscht denen vielleicht einmal was raus, das verrate ich natürlich nicht, das ist ja Loyalität, das macht man ja nicht. Da muss man auch loyal sein dann natürlich.
4 Jahre warst du in Berlin und dann bist du wieder zurückgekommen.
Genau, dann bin ich wieder zurückgekommen, dann war ich ein bisschen daheim, habe ich mal ein bisschen Auszeit genommen, habe ich mal gebraucht für mich selber. Und eigentlich wollte ich einfach wieder heim, so näher bei der Familie sein. Die Berge sind mir sehr abgegangen da oben. Da sagt sie dann zwar, ja, ist ja nicht weit, fliegt man mal schon heim in einer Stunde bis der daheim. Habe ich am Anfang auch gemacht, aber irgendwann macht man es nicht mehr, hat man halt dann seinen Dunstkreis woanders. Und im Endeffekt ist man immer so, das Alpine ist man immer irgendwie angekommen. Und jetzt bin ich wieder daheim. Ich bin nicht mehr da daheim.
Daheim in Burghausen jetzt?
Daheim in Burghausen, gearbeitet natürlich in Tittmoning, jetzt sind wir da in Schönwald-Oetting. Das ist alles daheim für mich.
Eine gute, lebenswerte Ecke.
Sehr schön. Ist
das. Darauf trinken wir.
Vor allem ist das Bier auch, das hat es uns voraus. Also uns in Österreich.
Das kenne ich.
Ja, nein, bayerisches Bier. Die fahren ja alle um zum Bier kaufen.
Jetzt, wenn ich einen Koch da habe, mir fällt schon auf, Es gibt unheimlich viele Kochsendungen.
Das ist ja gut so.
Also mein Gedanke war, können die Leute selber nicht mehr kochen, lassen sie kochen und schauen dazu, wenn man es macht, weil sie es selber nicht mehr gelernt haben?
So, vielleicht interessieren sie sich einfach dafür. Und es gibt sicher viele, die es vielleicht auch nicht mehr gelernt haben. Also wie hast du kochen gelernt? Von der Mama, von der Oma hast du mal bekochen lassen, jetzt kocht deine Frau, du kochst selber gern, das ist ja bei jedem anders. Da kriegt man halt, holt man sich vielleicht die Inspiration oder schaut einfach gerne die Leute beim Kochen zu. Ich schaue gerne bei anderen Leuten beim Kochen zu.
Hast du selber schon bei der Kochsendung was gelernt?
Freilich. Ich schaue mir oft durch, ja. Ich schaue mir immer gerne Kitchen Impossible an, mit Tim Meltzer. Das finde ich ganz spannend. Das ist das Format, wo man sich gegenseitig wohin schickt und was kochen muss, wo man das Rezept nicht wirklich kennt. Das finde ich total spannend. Das ist ja immer recht lustig. Da wird dann immer so ein bisschen das Image der Köche so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und das ist immer ganz lustig. Das schauen wir gerne an. Und man lernt auch sehr viel dabei.
Du hast vorher in die Brezel hineingebissen. Und der erste Reaktion war, da geht was ab.
Ich habe bei einer Kochsendung gelernt, dass in einer gescheiten Brezel gehört in Tag ein Bier rein. Und dann habe ich das einmal probiert, wo sie halt das so machen, da im Bayerischen Wald in der Gegend. Und ich muss sagen, ich habe dann vor und danach nie wieder so eine gute Brezel gegessen. Da ist irgendwie der Tag ist ein bisschen geschmeidiger und der bleibt mal länger wach, kommt man für. Das ist die Speerspitze der Brezel, wenn ein Bier im Tag ist.
Bier im Tag. Die Beobachtung auch, jetzt nicht gerade, dass es viele Kochsendungen gibt, es sind vorwiegend Männer, die kochen, in diesen Spitzenkochpositionen oder in diesen Gastronomien. Nur Alltag schaut es anders aus. Da wird oft die Frau kümmert sich ums Essen, die Oma ist vorher genannt.
Ja, das ist also eher die klassische Rolle, aber das ist ja jetzt mit der Emanzipation immer so. Jetzt stehen ja oft auch einmal die Männer am Herd, also vor allem in der Grillsaison, aber auch so, finde ich gut.
Hättest du ein paar Tipps für die Männer?
Ja, nur mehr kochen.
Ausprobieren und
Kochsendung anschauen, ausprobieren, machen.
Du bist ja ein leidenschaftlicher Grillmeister, wie man sagen lassen.
Von wem hast du denn das gehört?
Ich habe das meine Quellen. Du machst da so Showgrillen.
Warst du da dabei? Nein. Da waren so viele Leute, da kann man nicht mehr erinnern.
Ich
weiß genau, was du
machst. Ich habe nur gehört, dass du doch der Wahnsinn bist. Also der liebt Lebensmittel, würde man fast sagen.
Ja, natürlich. Ich liebe alles, was man essen kann.
So ein Grillkurs, so ein Grillseminar, könnte man sowas mal machen mit dir?
Du meinst, dass du mal zu mir auf die Burg kommst und wir gemeinsam auf der Burg einmal kochen, wollen wir wieder ein bisschen näher zusammengucken dürfen, weil sonst so mit Abstandsgrillen ist jetzt auch nicht so sexy.
Also wenn es möglich wäre, könnte man das mal organisieren.
Da seid ihr sehr herzlich eingeladen. Da müssen wir natürlich vorhin den Bürgermeister fragen, nicht, dass wir da die Burg abfackeln, aber ich denke, das ist schon möglich.
Was grillst du am liebsten? Also ich bin also der klassische, weil da mal ein Wammerl auf.
Ein Wammerl, das mit so knusprig ist. Ein dann knuspriges Wammerl.
Weil mir es kommt vielleicht mal rauf.
Ja, ich weiß es. Die Glut ist wichtig. Dass das schön weiß ist, wenn es weiß ist. Also so, ja, so kann ich es eigentlich mal in den Worten fassen. Ja, weiß muss es eigentlich sein. Die Briketts, wenn die schön weiß haben, die gleichmäßig geklurrt haben, dann kann man da irgendwas drauf legen. Zeit muss man sich halt dafür nehmen, dann bestellt bleiben. Ein Bierchen dazu trinken, ein wenig ratschen.
In aller Ruhe.
In aller Ruhe, das ist ganz wichtig.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Beim Kochen auf alle Fälle.
Werner, vorher war so der Gedanke von, ich schaue, was bei uns wächst. Also die Zeit auf der Alm oder in dem Gebirge. Auch der Trend zum vegetarischen, zum veganen Essen ist immer stärker.
Vom Veganen halte ich nicht so viel. Also ich finde das ganz gut eigentlich, wenn man sich überlegt, was haben wir für eine Alternativen. Als Veganer muss da überlegen, wo kriege ich jetzt diese ganzen Inhaltsstoffe her, so wie Eiweiß zum Beispiel oder gewisse Vitamine, die nur im Fleisch sind, wo kriege ich das jetzt her? Da muss ich mir eine Alternative überlegen. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, was schiebe ich eigentlich in mir ein und wo kriege ich das jetzt her? Also das ist so, dass ich mich damit auseinandersetze, was braucht mein Körper, wo kriege ich das her, das ist ja schon mal ganz gut, finde ich. Aber nur vegan, glaube ich, ist nicht so gesund. Aber den Fleischkonsum zu reduzieren, ist sicher kein Fehler. Weil ich glaube, dass wir alle viel zu viel davon essen. Zu überlegen, wo kommt das eigentlich her, was ich mir da einschirb, ist noch viel wichtiger.
Du hast deine Verantwortung sozusagen als Koch.
Ja, ich habe eine Verantwortung den Produzenten in meiner Gegend, dass ich die unterstütze, dass ich das unter die Leute bringe und sage, schau her, das Land bekommt jetzt da von 5 Kilometer von dem Hof da hinten und das habe ich von da und nicht aus, keine Ahnung, Brasilien oder sonst woher. Das zieht jetzt nicht ein, dass wir uns unser Fleisch aus Übersee schicken lassen bei den ganzen tollen Produzenten, die wir in der Gegend haben.
Also eine bewusste Ernährung ist natürlich dann auch kostspieliger. Das ist natürlich teurer.
Mag sein, aber auch nicht immer. Also es ist nicht, es muss nicht unbedingt immer alles teuer sein, nur weil es von einem Bioproduzenten ist oder weil es aus der Gegend ist. Das muss man halt, sich anschauen.
Was ist bei dir auf der Karte geplant? Jetzt wissen wir, es gibt Apfelstrudel und es gibt diese Buchteln.
Ja, Buchteln ist auch Ordnung. Sowas wie ein Dampfnudel nur halt gebacken und mit Marmelade gefüllt.
Aber was ist dann im Normalfall, wenn ich jetzt nach Tittmanning fahre zum Werner? Was werde ich auf der Karte finden?
Ich habe gar keine Karten. Bei mir gibt es ein Tagesgericht. Eins, also jetzt vorerst haben wir nur das Takeaway-Fenster und können eigentlich auch nicht am Tisch bewirtschaften. Wenn ich dann einmal wieder die Terrassen öffnen darf und eine Bedienung dir da Zeit bringt auf der Terrasse, dann koche ich vielleicht ein bisschen mehr, aber immer nur so zwei, drei Sachen. Das heißt, ich gehe auf den Bauernmarkt drei, vier Mal in der Woche und dann schaue ich, was es gerade gibt bei den regionalen Bauern, weil der hat immer nur das, was gerade wächst. Mit dem mache ich dann was.
Also es wird keine ewig lange Speisekarte sein?
Nein, es wird gar keine Speisekarte sein. Ich werde da sagen, was ich habe und das kannst du haben.
Zwei, drei Gerichte zur Auswahl.
Regional, saisonal, hochwertig. Ich tue mir dann auch gerne mit den zusammen, mit den Produzenten, schau, was machen die, was hat der für innovative Ideen, für, übernehmen dann von den Eltern einen Hof, machen wieder alles anders, schon von Kuhwirtschaft auf nur Gemüse oder züchten irgendwelche alten Knollen und Wurzeln. Es gibt welche, die bauen einen Ingwer an, jetzt kennen welche, die machen Melonen. Es gibt ja schon Melonen aus Bayern. Das tut sich einfach immer was. Finde ich voll gut. Letztens habe ich Shiitake-Pilze aus Oberdrom gekauft, auf dem Bauernmarkt in Tittmanning. Ich liebe Shiitake-Pilze. Das ist ein asiatischer Pilz, der die besondere Eigenschaft hat, dass er nicht komplett zusammenfällt, so wie alle anderen Schwammerl. Weil da ist so viel Wasser drin, wenn es die andünst, dann kippt das Wasser raus und dann ist es immer so eine schlatzige Konsistenz. Deswegen mega viel Schwammerl. Und der Shiitake-Pilz, der bleibt in der Struktur anders, der ist immer so ein bisschen knackig. Und hat ein unfassbares Pilzaroma. Nur im Echt hört kein Shiitake-Pilz aus Asien haben. Und jetzt gibt es einen aus Oberdrom. Jetzt gibt es endlich wieder Shiitake-Pilze, bin mir gefallen total. Ich bin mir gefreut wie ein kleines Kind, wie ich Shiitake-Pilze aus Oberdrom gefunden habe. Die gibt es am Mittwoch in Menüform.
Wie schaut das Rezept aus? Was gibt es da?
Da gibt es ein Curry aus Shiitake-Pilzen. Und dann gehen wir noch ein bisschen Brunnenkresse und Bachkresse sammeln, weil die gerade gedeiht rund um die Burg in dem schönen Naturschutzgebiet. Ein bisschen ein Bärlauch. Vielleicht noch ein Kräuterseitling, Zuchtpilz, der aber sehr schön knackig ist. Dann kann man noch so ein bisschen oben drüber strahlen, ein paar frische Kräuter, einen frisch gekochten Reis, was Vegetarisches.
Ist am Mittwoch dann Pilztag?
Am Mittwoch ist bei mir Pilztag. Und am Mittwoch mache ich auch Sachertorte. Da habe ich Bock auf Sachertorte.
Wann hast du offen?
Am Mittwoch von 11 bis 6.
Abends ist geschlossen.
Ja, genau, weil auf der Burg auch ganz viele Leute wohnen. Und die wollen dann auch in der Ruhe haben, was ich verstehe. Und das ist mir gar nicht so unrecht. Ich muss ja nicht den ganzen Tag. Also ich mache das ja allein oder beziehungsweise mit meiner Lebensgefährtin gemeinsam, die hilft mir ein bisschen. Und ich bin ja so der Tagmensch mittlerweile, das war nicht immer so. Aber jetzt, ich stecke gerne in der Früh auf und bin über den Tag aktiv. Und wenn ich dann am 8. in eine auf die Nacht meine Ruhe habe, ist mir das ganz recht.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag geöffnet?
Samstag, Sonntag.
Montag, Dienstag, zwei.
Montag ist und Dienstag ist Ruhetag.
Genau.
Da warst du mir aus.
Von 11 Uhr bis 18 Uhr.
Bin ich da. Von Mittwoch bis Sonntag.
Mit Vorbestellung macht es.
Vorbestellung inwiefern? Ja, Vorbestellung macht auf alle Fälle immer Sinn. Ja. Also jetzt mit dem Takeaway habe ich ja so 20, 30 Portionen, werde ich immer da haben in etwa. Das muss ich auch erst einspülen, kann ich nicht genau sagen. Ja. Aber ich denke schon, dass das angenommen wird auch von den Leuten und schauen wir mal.
Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Man weiß ja gar nicht, man hat keine Werte, keine Erfahrungswerte. Wie viel muss ich herrichten?
Ich richte mir noch ein bisschen weniger her und sage dann lieber mal, oh, also mir bleibt was über. Also so Lebensmittelverschwendung ist jetzt auch nicht so meins, möchte ich eher reduzieren.
Also lieber weniger als ein Überfluss?
Ja, mein Leben ist sowieso im Überfluss. Wir haben ja alles immer greifbar. Das ist ja so. Und irgendwas habe ich immer da. Also du wirst jetzt bei mir nicht verhungern. Wenn das jetzt Tagesgericht aus ist, dann zaubert er da halt schon etwas anderes. Also das ist, du wirst satt wirst immer werden.
Wir leben im Überfluss.
Glaubst du nicht?
Doch, bin ich voll überzeugt. Also kann ich voll zustimmen.
Und dann möchte ich nur das haben, was in meiner Umgebung, meine Gemeinde quasi, produziert. Das möchte ich haben. Einfach das, was es halt bei mir gibt.
Und auch im Überfluss hat man selber vielleicht schon erlebt, wo man dann sagt, boah, jetzt gestanden das Mannsbild, er hat schon mal einen Hunger, wo man dann sagt, jetzt habe ich es fast nicht mehr gepackt. Die Portionen sind so groß.
Das ist ja nicht gesund. Also jetzt so ein klassischer Schweinsbraten, so wie es früher war, am Wochenende, vielleicht zum Frühschoppen, wo du dann einen Schweinsbraten reinziehst und zwar so ein Wammerl und ein Halskraut und ein Knödel und ein Krat dazu und drei Weißbier, dann kannst du eh hinlegen und bist dann müde, weil dein Körper die ganze Energie zum Verdauen braucht, dann kannst du nicht niederlegen. So was isst man heutzutage nicht mehr. Man isst das schon ab und zu auch. Aber das ist vielleicht auch mein Gehör. Ich persönlich jetzt einen Schweinsbraten.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Irgendwas Leichtes. Ich habe kein Lieblingsgericht. Ich esse gern so was Frisches, Leichtes, von der Mama mal was, so Gerichte, die meine Kinder erinnern, natürlich ist immer gut. Ist bei jedem was anderes, aber ich esse gern was Leichtes. Eine Schwammerlköre zum Beispiel. Mit Brunnenkresse und ein bisschen Bärlauch und was es sonst noch so
ein. Ich weiß schon, was du am Mittwoch isst. Ist mir schon klar. Ja, ich merke schon vom Wert der Nahrung und vom Wert des Zubereitens.
Eine Brotzeit habe ich auch gern. Ein richtig gutes Bauernbrot und einen gescheiten Speck. Ist jetzt auch wieder eher was Schweres, aber da muss ich nicht so viel davon essen. Da ist jetzt zwei, drei Stückerl, ein frischen Bierradi. Ist das was Gutes? Habe ich heute bei einem Bauern wieder gefunden, einen jungen Bierradi, der was richtig scharf ist. Ein Bier dazu und eine gescheite Brezel. Mehr braucht es auch nicht. Dann bin ich glücklich.
Vom Wert der Nahrung haben wir schon einiges gehört. Schauen, dass man es regional und so weiter und bewusster. Also das Fleisch nicht jeden Tag, in dem Sinn was Leichtes einmal. Die Menge, bei dir gibt es kleine Portionen?
Nein, unbedingt. Du sollst schon satt werden. Also schon eine kleine Portion für dich. Also du kriegst schon was für dein Geld bei mir.
Das ist recht. Und dann merkst du schon vom Wert des Zubereitens. Bist du ein Koch? Das ist dein Handwerk.
Genau. Ja.
Jetzt stell mir das vor, wenn ich jetzt ein Kocher darf oder muss oder möchte, dann stellt man sich manchmal die Frage, was koche ich denn jetzt? Okay. Das hat mit mir auch mit Wert zu tun. Wie viel Zeit nehme ich mir jetzt mit? Was stecke ich da auch an Leidenschaft hinein?
An Energie.
An Energie. Kann man das durchhalten, wenn man es beruflich macht? Immer? Oder gibt es dann so Phasen, wo du sagst, oh, schnell, schnell, schnell?
Ja, natürlich. Wenn du in einer Wirtschaft bist, wo halt du große Speisplatten hast und wo es immer schnell, schnell gehen muss, dann kannst du natürlich nicht mehr so viel Zeit und Energie investieren. Also dann muss das halt schneller gehen.
Du als Koch, der jetzt mit den Lebensmitteln vom Wert spricht, von der Regionalität, das wäre ein bisschen übertrieben, vielleicht fast ein bisschen ein spiritueller Charakter. Also du erzählst das mit der Leidenschaft, dass das Essen so was Besonderes ist. Du tust das gern. Du tust gern für andere kochen. Du
machst ja, das war Freude. Immer so das letzte Abendmahl. Es geht immer nur ums Essen. Mit dem Essen kriegst du das alle. Also wenn du jetzt für wem kochst oder gemeinsam kochen ist überhaupt das Beste. Wie du sagst, vor gemeinsam grillen zum Beispiel. Da tust du gemeinsam quasi die Schöpfung veredeln und dann isst es miteinander. Was gibt es da noch Schönes?
Ein Veredler, ein Veredelnder. Der Koch ist ein Veredler,
ein veredelnder Künstler. Weil du bist da extrem kreativ. Jedes Lebensmittel ist anders. Jede Kartoffel schaut anders aus. Die eine ist fest speckig, sagen wir, also zu fest kochen. Die andere ist mehlig. Die dritte ist lila, der andere gelb, der andere ein bisschen heller. Das ist ja nie gleich. Du musst, oder nicht du musst, du darfst. Total kreativ seine ganze Zeit. Das ist ein kreativer Beruf.
Du musst praktisch Lebensmittel annehmen, wie sie sind, und das Beste daraus machen.
Ja, genau. Kann man natürlich auch nutzen auf den Menschen, was jetzt nicht immer so einfach ist. Und mit Lebensmitteln in der Küche, da bin ich dann auch immer so, wenn ich richtig, wenn es passt und ich gut drauf bin, dann bin ich so richtig in meinem, wenn ich so richtig in meinem Groove drinnen bin oder in meinem Flow, wie man so neu modern sagt. Da brauche ich dann nichts mehr. Drei Monate weniger, dann muss ich auf und das kann ich stundenlang machen. Und wenn es dann die Leute noch schmecken und die sagen, ja, das schmeckt mir schon, dass du da Mühe gegeben hast oder dass das für dich was Besonderes ist, dann gefällt mir das noch mehr. Dann bin ich glücklich. Bin ich auch schon glücklich. Wenn es dann die Leute auch noch schmeckt, geht es mir noch besser.
Manchmal, also darf ich auch kochen und da denken wir manchmal, jetzt kocht man da, gell? Und tut man dahin, viel Herzblut ist drin und dann wird das zusammengespachtelt. Auf die Schnelle.
Ja, das ist ja dein Problem, nicht meins. Du kannst es ja auch langsam essen und bewusst, dann hast du länger was davon.
Naja, aber die Gäste.
Du kannst ja dann dir nur mal eine Portion kaufen, ist mir natürlich jetzt als Wirt viel lieber. Wenn du das du schnell hast, weil dann machst du gleich nur was.
Also, weißt du. Also du investierst die Zeit des Kochens, kommt sozusagen auch in das Menü hinein. Es ist ein Kunstwerk sozusagen. Verstehe ich das so richtig?
Von meiner Seite aus schon.
Ja. Der Gedanke war, du hast das Abendmahl gebracht. Gut, das ist jetzt theologisch vielleicht nochmal, das sollte man vielleicht noch ein bisschen anders da anschauen, aber vielleicht so der Begriff der Spiritualität. Hat das für dich Bedeutung? Du hast mit der Natur jetzt hat das vorher gebracht, du schaust auf diese Regionale, du schaust auf den Heimatbegriff Spiritualität als Koch, als einer, der außerhalb der normalen Zeiten arbeitet. Hat das eine Bedeutung hier für dich von der Kindheit her oder wie auch immer?
Spiritualität hat generell eine große Bedeutung für mich. Und wie schon erwähnt, ist ja, man sagt immer, im Garten ist man Gott am nächsten. Wenn man Bäume einpflanzt oder die Tomatenpflanze pflegt oder was man heim im Garten tut und gerade jeden und so weiter. Und dann nehme ich das her und mache damit was zum Essen für uns. Das ist ja eh schon. Da bin ich Gott eh schon sehr nahe. Wer immer dann Gott für dich ist, das ist ja wurscht. Aber das ist für mich schon ja, ein wichtiges Thema. Setze ich mich auch viel damit auseinander. Was ist das für mich? Achtsamkeit, wie geht man miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Wie respektieren uns? Das beschäftigt mich schon. Und jetzt, desto älter, dass ich mir umso mehr. Also ich setze mich jetzt mehr damit auseinander, als wir vor 20 Jahren, da war ich eigentlich ein Lotre. Da habe ich nur gekocht und sonst gefeiert und jetzt feiere ich halt nicht mehr so viel, das denke ich halt mir doch, obwohl ich immer noch gerne mal ein Bier trinke.
Spiritualität im Tun, kann man es vielleicht so benennen?
Ja, kann man so sagen.
Werner, ich habe mir hergeschrieben, die eigene Spiritualität, das hast du uns jetzt so dargelegt. Dann haben wir vorgestellt, du hast einen Bericht gehabt in der Zeitung, dass du das Burgcafé aufmachst und viele haben sich gefragt, Moment, wie kann man in der Zeit jetzt etwas Neues starten?
Kann ich mir mal live so nahe brezeln lassen, weil ich habe so einen Hunger.
Freilich, es gibt ein Spießchen, habe ich noch gar nicht gesagt. Spießchen gibt es wieder.
Ja. Leckerer Würstchen. Jetzt habe ich die Frage nicht gehört.
Wie kann man in der Zeit, also da muss ja viel Optimismus dabei sein, in der Zeit dieses Café, dieses Projekt nochmal anzugehen. Das habe ich schon beschäftigt die letzten Tage.
Die?
Mich, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte dazu, ob die die Reschen hätte, die Schneid hätte, zu sagen.
Also dadurch, dass die Burg ein wunderbares Ausflugsziel ist und der Leute gerade auch jetzt in der Zeit eigentlich nichts anderes zu tun, als für spazieren zu gehen. Und da oben geben wir sonst keinen spazieren, weil es einfach so schön ist. Und dann gehen die ja da eh sowieso bei mir vorbei. Und warum sollen die dann nicht einen guten Kaffee trinken und einen Apfelstrudel essen? Warum kann ich sagen, ich würde auch einen Kaffee wollen und einen Apfelstrudel, wenn ich da oben spazieren gehe. Ich gehe aber von mir aus. Ich bin ja auch damals mit meiner Freundin spazieren gegangen. Und dann hat sie gesagt, jetzt trinken wir da einen Kaffee und dann haben wir nicht zugehabt.
Das muss man ändern.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Weil da gehört jemand her, der was ein Mölschpreis ausschenkt und einen Kaffee. Weil das gehört dazu, so ein schönes Spaziergang auf einer schönen Burg mit Sicht auf den Untersberg, über Sölzachtal von außen, innen dieser romantische Burghof. Ist einfach schön. Da gehört ein Kaffee dazu. Und am besten Apfelstrudel. Oder Sachertorten.
Oder Sachertorten.
Oder Shiitake-Pilz-Curry aus Obertrum.
Werner. Ich habe mir schon als letzten Gedanken sozusagen ein Mutmacher. Also mir hat der Artikel, du hast in der Presse ein Interview gegeben, wo du dann schon einmal appelliert hast, also so zukunftsfreudig fast schon.
Ja, ich freue mich dann auf die Zukunft, weil jetzt lassen wir uns einfach alle impfen oder die breite Masse lässt sich impfen. Alle die halt, also ich denke, dass man einfach so die breite Masse geimpft sein muss und dann kriegen wir das depperte Virus in den Griff. Leben werden wir wahrscheinlich noch länger damit müssen, aber wenn wir jetzt in den Griff kriegen, dass wieder eine gewisse Normalität einkehrt. Und das passiert jetzt einfach. Das bilden wir jetzt einfach ein. Das ist demnächst so weit. Und dann kannst du halt bei mir auf der Terrasse sitzen und eine Sache dort essen.
Da freuen wir uns dran. Werner, ich habe für dich eine Serviette dabei. Ich habe mir gedacht, die passt ganz gut. Ein gutes Essen ist wie Balsam für die Seele.
Danke.
Das wollte ich dir mitgeben, weil ich im Vorgespräch habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut für dich. Ein Projekt wird gestartet mit einem guten Ansatz, mit guten Ideen, mit einem gewissen ja, Vertrauen, dass gut wird. Ich sage Dankeschön, Werner, dass du da warst bei uns.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja,
freut mich. Du hast noch einen Text dabei.
Ja, du hast ja gesagt, ich muss einen Text mitbringen.
Wenn du einen findest.
Ja, ich habe ein sehr passendes Gedicht gefunden über den Beruf des Kochs, würde ich gerne noch vortragen. Das heitert mich immer sehr auf. Wann immer das mal tot ist. Habe ich mal von einem Kollegen zugestellt gekriegt.
Ein Gedicht über den Koch.
Ja, eigentlich ein Gedicht ist ein netter Reim.
Na bitte.
Geht's?
Freilich.
Ein Koch ist ein in den Kittel gesteckter um 8 Uhr geweckter, aus der Familie gerissener, um die Mittagspause beschissener, auf den Boden kriechender, langsam dahinsiechender, vom Chef und Gästen geplagter, vom Stress gejagter, in Büchern grabender, auf den Triumphpfad trabender, niemals verschnaufender, ewig Kaffee und Alk saufender, um die Ruhe gebrachter, immer kleiner gemachter, mit den Nerven erledigter, in allen Gliedern geschwächter, meistens müder, nicht zerbrüter, nach Liebe sehnender, morgens schon gähnender, zum Wochenenddienst ernannter, zum Putzdienst verdammter, stets fröhlicher Mensch.
Danke, Werner. Schön, dass du da warst. Freut mich. Und ich komme vorbei. Okay. Vielleicht am Mittwoch schon.
Ich habe es befürchtet.
Du hast es befürchtet.